Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Koalition hat sich bei den Beratungen über einen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zerstritten. Union und FDP setzen bei der Suche nach einem Wulff-Nachfolger jetzt offenbar auf Gespräche mit SPD und Grünen. Die Beratungen werden voraussichtlich kurz nach dieser Tagesschau beginnen. Zuvor hatte sich die FDP für den SPD-Favoriten Gauck ausgesprochen. In der Union trifft der frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde aber auf massiven Widerstand.
Ein einsamer Gauck-Sympathisant vor dem Kanzleramt. Als die Bundeskanzlerin mit ihrem Begleitfahrzeug vorbeirast, ahnt sie wohl noch nicht, wie schwierig dieser Tag für sie werden würde. Bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten für das höchste Staatsamt muss die Union nicht nur die Interessen von SPD und Grünen berücksichtigen. Auch der Koalitionspartner FDP pocht auf eine Entscheidung jenseits von Parteiinteressen.
Uns geht es darum, schnellstmöglich die verloren gegangene Würde und Autorität in dieses Staatsamt wieder zurückzubringen. Und dabei darf ausdrücklich, weder Parteitaktik noch Parteipolitik eine Rolle spielen.
Am Nachmittag werden die Verhandlungen der Koalitionäre unterbrochen. Das FDP-Präsidium spricht sich in einer Telefonschalte einstimmig für Joachim Gauck aus. Auch die CDU-Vorsitzende holt sich Rückendeckung beim Präsidium ihrer Partei. Es gibt noch viele Vorbehalte gegen Gauck, den 2010 SPD und Grüne vergeblich vorgeschlagen hatten. Die FDP kritisiert den eigenen Koalitionspartner.
Ich finde das Verhalten der Union im Übrigen peinlich, weil ich glaube, dass es wichtig wäre, jetzt möglichst viele Menschen wieder an die Politik heranzuführen, die in den letzten Monaten angesichts der Causa Wulff Vertrauen in die politischen Entscheidungsträger verloren haben.
Joachim Gauck wollte bei einer Veranstaltung in Wien die Vorgänge in Berlin nicht direkt kommentieren.
Das Gute ist jetzt, dass ich nicht mitwirken muss an der ganzen Geschichte. Ja, sondern ich sitze und Gott oder die Mehrheiten werden es fügen.
Der SPD-Vorsitzende erklärte im Bericht aus Berlin des ARD-Hauptstadtstudios, er setze noch immer auf die Zustimmung von Union und FDP für Joachim Gauck.
Ich glaube, man kann ihm nicht zumuten, in ein zweites aussichtsloses Rennen zu gehen. Von daher wird es darauf ankommen, ob beispielsweise die FDP, vielleicht auch die CDU, sich durchringen, Gauck mit zu unterstützen oder die Abstimmung freizugeben. Jedenfalls ist er unser Kandidat. Damit gehen wir ins Kanzleramt.
Dort wollen die Parteispitzen von SPD und Grünen am Abend in Verhandlungen mit Union und FDP die Chancen auf einen gemeinsamen Kandidaten für das höchste Staatsamt ausloten.
Zu den Beratungen im Bundeskanzleramt jetzt live aus Berlin, Reinhard Becker.
Lange hatte es heute so ausgesehen, als käme ein solches Treffen zwischen Koalition und Opposition gar nicht zustande. SPD und Grüne machten jedenfalls kurz vorher noch einmal klar, dass es keine Einigung auf einen Kandidaten um jeden Preis geben wird. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass das Gespräch am späteren Abend auch ohne Ergebnis enden kann. Die zwischenzeitliche Entscheidung der FDP für den ehemaligen DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck hat die Koalition nahe an eine Zerreißprobe gebracht. Für die Union bleibt Gauck nach wie vor nicht wählbar. CDU und CSU werfen der FDP vor, nur aus populistischen Gründen für Gauck stimmen zu wollen. Wenn sich an der Haltung der Union nichts mehr ändert und dafür gibt es keine Anzeichen, dann sind nach jetzigem Stand nur noch Ex-Bischof Wolfgang Huber und der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer im Rennen. Bei Nichteinigung auf einen gemeinsamen Kandidaten mit der Koalition wollen SPD und Grüne in jedem Fall an Joachim Gauck als ihrem Kandidaten festhalten und hoffen, dass auch die FDP zu ihrer heutigen Entscheidung steht. Das wäre dann eine Koalitionskrise. Zurück nach Hamburg.
Über die Beratungen zur Wulff-Nachfolge halten Sie unsere Internetkollegen von tagesschau.de auf dem Laufenden. Und auch die Talkrunde von Günter Jauch hat das Thema und aktuelle Entwicklungen im Blick. Frühere Bundespräsidenten erhalten einen sogenannten Ehrensold. Das sind Bezüge von knapp 200.000 Euro im Jahr. Umstritten ist, ob auch Wulff Anspruch auf dieses Geld hat. Einige Politiker und Staatsrechtler argumentieren, die Gründe für den Rücktritt Wulffs ließen das laut geltenden Gesetzen nicht zu. In der CDU herrscht dagegen kein Zweifel, dass ihm der Ehrensold zu Recht zusteht.
Eigentlich hätte sie ja finanziell ausgesorgt, die Familie Wulff. Denn laut Gesetz steht dem Ex-Bundespräsidenten ein Ehrensold zu, gleich nach dem Ausscheiden aus dem Amt. So wie ihn alle ehemaligen Staatsoberhäupter erhalten. Jährlich 199.000 Euro plus Büro und Fahrer. Bei vorzeitigem Ausscheiden steht ihnen dieser Ehrensold jedoch nur zu, wenn ihr Rücktritt gesundheitliche oder, wie bei Horst Köhler, politische Gründe hat. Im Fall Wulff kämen, wenn überhaupt, nur politische Gründe in Frage. Er selbst hatte sie bei seiner Rücktrittserklärung angeführt. Doch das ist auch unter Wissenschaftlern umstritten. Schließlich geht es bei ihm um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Amt.
Und das beruht ganz allein auf dem Verhalten des Bundespräsidenten als früherer Ministerpräsident, wurzelt also in seiner Person, sodass er den Ehrensold meines Erachtens nicht bekommen darf.
Ich glaube, hier sollte man nicht zu kleinkariert sein. Es steht ihm deshalb zu, weil eine klare Trennung zwischen politischen und persönlichen Gründen außerordentlich schwierig ist. Es gibt ja kein Amt in der Bundesrepublik, bei dem die Persönlichkeitsmerkmale so stark in das Amt hineinragen. Also insofern glaube ich, sollte man ihm diesen Ehrensold gewähren.
Unklar ist offenbar auch noch, wer über Wulffs Ehrensold am Ende entscheidet. Inzwischen gibt es Stimmen aus dem Parlament, dass dafür nicht die Regierung, sondern der Haushaltsausschuss des Bundestages zuständig sei.
Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht fordert, alle V-Leute des Verfassungsschutzes aus der rechtsextremen NPD abzuziehen. Es müsse alles für den Erfolg eines neuen Verbotsverfahrens gegen die Partei getan werden, sagte die CDU-Politikerin der Welt am Sonntag. Die Mordserie der Neonazis zeige, wie begrenzt der Nutzen solcher Informanten sei. Ein erstes Verfahren war 2003 wegen der unklaren Rolle von V-Leuten in der NPD gescheitert. Einen Tag vor dem Treffen der Euro-Finanzchefs in Brüssel appelliert Bundesfinanzminister Schäuble an Griechenland, deutsche Hilfsangebote anzunehmen. Zur Hilfe gehört immer jemand, der sich helfen lassen will, sagte der CDU-Politiker dem Berliner Tagesspiegel wörtlich. Deutschland sei seit geraumer Zeit bereit, den Aufbau einer wirkungsvollen Steuerverwaltung durch Finanzbeamte zu unterstützen. Das Angebot werde aber nicht genutzt.
Wolfgang Schäubles Lächeln kann nicht darüber hinwegtäuschen. Der Ton in Sachen Griechenland wird schärfer. Die Griechen sollten das Hilfsangebot, deutsche Finanzbeamte in Athen einzusetzen, akzeptieren, denkt auch Michael Meister, Finanzexperte der Union im Bundestag.
Freiständig Steuergesetze zu haben, sie müssen auch umgesetzt werden. Und ich glaube, an der Stelle wäre es generell, aber speziell auch in der Steuerverwaltung hilfreich, wenn man ein Stück weit externes Know-how annehmen würde, um dafür zu sorgen, dass man sich an dieser Stelle in der eigenen Verwaltung besser aufstellen kann.
Trotz der Kritik dürften die EU-Finanzminister bei einem Treffen morgen in Brüssel grünes Licht für das Griechenland-2-Hilfspaket geben, so der Bundesfinanzminister. Der bayerische Finanzminister Markus Söder legt unterdessen Athen einen Austritt aus der Eurozone nahe.
Ist es besser für die Stabilität des Euro, eine starke Kerntruppe zu haben oder schwache Partner ständig mitzuziehen? Deswegen glaube ich, am Ende wird es besser sein und die Finanzmärkte werden eher akzeptieren, wenn Griechenland austritt.
Dieses Szenario will die SPD jedoch vermeiden.
Wir müssen alles Vernünftige dafür tun, damit Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben kann. Das setzt aber voraus, dass die Griechen auch ihr Staatssystem verändern.
Im politischen Berlin sehen viele die Eurozone erst mit dem permanenten Rettungsschirm ESM ausreichend für eine Pleite Athens gewappnet. Der ESM kommt im Juli. Daher sieht bisher alles so aus, als ob Griechenland in den kommenden Wochen erneut geholfen wird.
In Griechenland halten die Proteste gegen die Sparmaßnahmen an. Der Gewerkschaftsverband nannte die Beschlüsse eine Provokation für Arbeiter, Arbeitslose und Rentner. Die griechische Regierung brachte inzwischen letzte Details der geforderten Einsparungen auf den Weg.
Von den Evsoni, den Wachmännern am Parlament, verlangt der Staat eiserne Disziplin. Sie zählen zu den Elitesoldaten der griechischen Armee. Immer mehr Disziplin verlangt die Regierung vom Volk. Den ganzen Tag gab es Proteste in Athen. Auf den letzten Drücker hatte das Kabinett gestern Abend weitere Einsparungen beschlossen, betroffen davon in erster Linie Rentner. Es ist nicht mehr auszuhalten, beschwert sich die Frau. Mein Sohn ist arbeitslos, auch er muss von meiner Rente leben. Die Regierung, das sind doch alles Angestellte, die das machen, was ihnen andere sagen. 12% Kürzungen von Renten über 1.300 Euro. Bis zu 20% bei Zusatzrenten. Die Einsparungen, eine Bedingung der EU für das milliardenschwere Rettungspaket. Dass die Regierung dafür länger brauchte als gefordert, damit war zu rechnen. Denn, so die Wirtschaftswissenschaftlerin Miranda Xafa, für die griechische Regierung war es schon immer äußerst delikat, die Gehälter und Renten ihres Klientels zu kürzen. Jetzt aber haben die Politiker verstanden, um was es geht und die Einsparungen durchgedrückt. Ob sich Athen schärferen Kontrollen unterwerfen wird, einem Sperrkonto zur Rückzahlung von Krediten, ist noch unklar. Griechenland würde einen Teil seiner Haushaltssouveränität verlieren.
In Spanien haben Hunderttausende Menschen gegen eine neue Arbeitsmarktreform protestiert. Zu den Kundgebungen in mehr als 50 Städten hatten die zwei größten Gewerkschaften des Landes aufgerufen. Sie werfen der konservativen Regierung vor, nur die Interessen der Unternehmen im Blick zu haben. Die Reform erleichtert Entlassungen und beschneidet die Macht der Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Ministerpräsident Rajoy sagte, die Neuregelung sei unverzichtbar, um den Abbau von Arbeitsplätzen zu stoppen.
Der Iran hat seine Ölexporte nach Frankreich und Großbritannien gestoppt. Es werde kein Öl mehr an Unternehmen aus den beiden Staaten verkauft, teilte die Regierung in Teheran mit. Hintergrund ist der Streit über das iranische Atomprogramm. Die EU hatte im Januar ein Ölembargo beschlossen, das bis zum Sommer schrittweise in Kraft treten soll. Daraufhin hatte Teheran angekündigt, dem Embargo mit einem Ausfuhrstopp zuvorzukommen. Am Frankfurter Flughafen müssen Reisende morgen wieder mit Behinderungen rechnen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung hat die Mitarbeiter auf dem Vorfeld aufgerufen, von 5 Uhr morgens an für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Grund sei die starre Haltung des Flughafenbetreibers Fraport in der laufenden Tarifrunde. Fraport teilte mit, bis zu 70% der Flüge würden stattfinden, darunter alle Interkontinentalflüge. Der Theaterregisseur Thomas Langhoff ist tot. Er starb gestern im Alter von 73 Jahren. Langhoff gehörte zu den wichtigsten Regisseuren im deutschsprachigen Raum. Seine künstlerische Heimat war in den vergangenen 10 Jahren das Berliner Ensemble. Zuvor leitete Langhoff das Deutsche Theater in Berlin.
Bis zum Schluss inszenierte Thomas Langhoff. Sein Metier waren die großen Meister der Theaterliteratur. Darin war er unvergleichlich. Kleist, Tschechow, Shakespeare oder Hauptmann. Wer eine seiner Inszenierungen besuchte, konnte sich sicher sein, das Werk auch wiederzuerkennen. Dabei wollte er anfangs gar nicht zum Theater, wegen seines Vaters Wolfgang Langhoff, der als Intendant in der DDR als künstlerische Autorität galt. Über das Fernsehen kommt er dann doch zur Regie. Schon da inszeniert er Klassiker, in denen er subtil an den gesellschaftlichen Verhältnissen Kritik übt. Nach der Wende wird Langhoff Intendant am Deutschen Theater in Berlin. 10 Jahre wirkt er dort nach dem Credo, das Theater solle menschliche Werte vermitteln. Bis zu seinem Tod arbeitet er weiter als Regisseur an verschiedenen Bühnen.
Wo ich sage, ich habe mein Leben vertan. Oder ich habe irgendeine Minute meines Lebens umsonst gelebt, das gibt's nicht.
Thomas Langhoff war eine Ost-West-Legende des Theaters. Gestern ist er im Alter von 73 Jahren verstorben.
In der Fußball-Bundesliga lässt sich der FC Schalke 04 im Kampf um den deutschen Meistertitel nicht abschütteln. Das Team von Trainer Huub Stevens besiegte den VfL Wolfsburg mit 4:0. Im zweiten Sonntagsspiel besiegte Hannover 96 den VfB Stuttgart mit 4:2. Die Tore für die Niedersachsen erzielten Agi, Djuff, Panda und Stindl. Für die Gäste trafen Harnik und Okazaki. Die Tabelle. Dortmund hat seinen Vorsprung auf 3 Punkte ausgebaut. Mönchengladbach ist neuer Zweiter vor München und Schalke. Auf den Europa-League-Plätzen Bremen und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim, dann Hamburg und Nürnberg. Berlin nur noch 2 Punkte vor der Abstiegszone. Dort punktgleich Kaiserslautern, Augsburg und Schlusslicht Freiburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. Februar.
Die Wolken des Tiefs bei Skandinavien ziehen ab und schaffen einem Hochplatz. Im Süden Deutschlands bestimmt das Hoch dann bis Mittwoch das Wetter. Vor allem im Norden machen sich aber rasch wieder Tiefs bemerkbar. In der Nacht gibt es besonders im Süden und an der Nordsee noch hier unter Schnee oder Schneeregenschauer, meist ist es aber trocken, stellenweise bildet sich Nebel. Die Wolken im Süden lockern im Laufe des Tages auf, sonst mehr Sonne als Wolken, ganz im Norden am Abend Regen oder Schnee. Erst zum Abend frischt der Wind auf, an den Küsten dann einzelne Sturmböen. Heute Nacht plus 1 Grad auf den Nordseeinseln und minus 9 Grad auf der Schwäbischen Alb. Am Tag minus 2 Grad in den Alpentälern und plus 6 Grad im Nordwesten. Am Dienstag scheint in der Südhälfte oft die Sonne, sonst regnet es ab und an etwas und es ist windig. Im Nordosten anfangs Schnee. Am Mittwoch ändert sich daran noch wenig. Am Donnerstag kann es dann überall mal leicht regnen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin auf Kollisionskurs, die Koalition streitet über die Wolf-Nachfolge und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.